Ja, wie gesagt, ich bin der Hans-Peter, freue mich bei euch zu sein. Ich war 11 Wochen in den Bergen unterwegs, jetzt bin ich etwas leutescheu geworden, aber ich werde mich wieder dran gewöhnen. Das Thema ist ja Heaven's Dreams, himmlische Träume. Ich muss euch ehrlich eingestehen, ich weiß nicht genau, was ich mit dem Thema tun soll, ich weiß es immer noch nicht. Ich nehme an, ich soll euch etwas vom Himmel und vom Träumen erzählen. Aber ich glaube, die haben den falschen Referenten eingeladen. Denn man soll ja immer identisch reden. Ich war noch nie im Himmel, kann euch nicht so viel davon erzählen. Und zweitens bin ich nicht unbedingt ein Träumer. Aber nun bin ich mal hier und schlag mal auf den Philipperbrief. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt ihn auf. Wenn ihr keine dabei habt, macht es nicht. Und da sagt der Paulus Folgendes. Philipper Kapitel 3 und Vers 17. Philipper 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder. Hab mir immer gedacht, er ist ganz schön arrogant. Seid meine Nachahmer. Schaut mich an, wenn ihr so seid wie ich, dann seid ihr okay. Würdest du das auch sagen übrigens? Könntest du in deine Stadt gehen, dich auf einen Sockel stellen und sagen, schaut mich an, ahmt mich nach, seid so wie ich bin, dann bist du okay. Wenn du es nicht sagen kannst, habe ich eine Frage. Warum nicht? Denk mal drüber nach. Seid miteinander meine Nachfolger, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich auch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, sie sind Feinde des Kreuzes Christi, deren Ende ist Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Hier schreibt Paulus über zwei Dinge, über Rechte und über Himmel. Und Paulus sagt, mein Bürgerrecht ist im Himmel, das heißt, ich bin ein himmlischer Staatsbürger. Ich kenne Leute hier, die haben zwei Staatsbürgerschaften. Ich habe ein paar Freunde, die haben die kanadische Staatsbürgerschaft als auch die österreichische oder deutsche. Soweit ich weiß, ist das heute nicht mehr möglich. Wenn du heute Kanadier werden möchtest, kanadischer Staatsbürger, dann musst du deine deutsche Staatsbürgerschaft ablegen. Du kannst immer nur eine Staatsbürgerschaft haben. Im Königreich Gottes ist das genauso. Wenn du ein Bürger des Himmels bist, dann kannst du nicht zugleich ein Bürger der Erde sein. Wenn du die irdische Staatsbürgerschaft hast, dann kannst du nicht die himmlische haben und umgekehrt. Ich habe noch eine Frage. Wo wohnst du zurzeit? Im Himmel oder auf Erden? Jetzt sagen wir ganz schön eine blöde Frage. Aber ich sage euch, es ist gar nicht mal so blöd. Die klingt extrem blöd, ich weiß. Aber im Epheser Kapitel 2, Vers 6 sagt Paulus Folgendes. Hört gut zu. Da habe ich lange nicht gelesen, aber dann hat es mich mal da geklingelt. Da sagt er, er, Christus, hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Ich war in Deutsch nie gut. Aber eins weiß ich, das ist Vergangenheitsform. Hier sagt er, er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Das heißt, ich sitze bereits im Himmel. Das ist wahrscheinlich ganz neu, mir auch. Ich habe einen Freund in Australien, der schreibt immer die Briefe und der schreibt am Ende immer, look up, the king is coming. Schau rauf, der König kommt. Und ich schreibe ihm immer zurück, look down, you're already there. Schau runter, du sitzt schon oben. Denn du und ich, wir sind Bürger des Himmels. Das pfeift immer so. Wer macht hier den Ton da? Kannst du das ein bisschen runterdrehen? Oder geht das nicht? Es ist unangenehm für die Leute, gell? Wenn es irgendwie geht. Sonst muss ich halt schreien anfangen, schalten wir das aus. Geht auch. Okay. Kein Problem. Wenn du ein Bürger des Himmels bist, das heißt, für dich gelten die Rechte des Himmels, nicht der Erde. Die Bibel nennt uns, wir sind Botschafter anstelle von Christus. Wir sind berufen, als himmlische Staatsbürger eine Botschaft an die irdischen Staatsbürger weiterzugeben. Wisst ihr, es ist so, wenn ein kanadischer Botschafter, ich nehme jetzt Kanada, wir haben so viele Kanadier am Bauernhof, da wo ich bin, darum nehme ich die. Aber der kanadische Botschafter, der in Frankfurt sitzt, der ist zwar mit seinem Körper in Deutschland, aber er muss die Anordnungen von Kanada befolgen. Und sein Auftrag ist, Kanada in Deutschland zu vertreten. Wisst ihr, du und ich, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter vom Himmel, nehmen die Anweisungen vom Himmel, um sie auf der Erde weiterzugeben. Du magst uns sagen, okay, und Peter, klingt ja nicht ganz schlecht, aber ich merke nichts davon. Ich lebe wie jeder andere Mensch hier auf der Erde. Und darum, weil das ein Problem ist, möchte ich euch mit heute Abend ein paar Rechte zeigen, die irdische Staatsbürger zu haben meinen, die aber nicht mehr für dich gültig sind, wenn du himmlischer Staatsbürger bist. Wenn du in Christus bist, dann gelten für dich diese Rechte nicht mehr, dann musst du diese Rechte ablegen. Wenn du kanadische Staatsbürgerschaft willst, musst du die deutsche ablegen. Wenn du himmlischer Staatsbürger bist, musst du das irdische ablegen. Eine liebe Freundin von mir, die macht jetzt da einen Overhead, und sie deckt immer eins auf, das habe ich mal in der Schule so gesehen, das mache ich auch so. Und ich möchte euch da ein paar verschiedene Arten von Rechte zeigen, die wir oder die irdische Staatsbürger zu haben glauben. Wenn du aber in Christus bist, dann musst du diese Rechte abtreten. Ansonsten weiß ich eins von dir, du bist nicht frei. Wisst ihr, eines der größten Dinge, die ich erhalten habe in Christus, ist eine totale Freiheit. Und die verteidige ich bis ans Rest meines Lebens. Die werde ich nie mehr hergeben. Aber wenn du diese Freiheit haben möchtest, musst du die Rechte der Erde abgeben. Das erste Recht, das wir meinen zu haben, ist ein Recht auf Selbstverwirklichung. Und wisst ihr, das Problem ist, dass viele Christen auf diese irdischen Rechte pochen. Ich höre so viele Christen, die sagen, ich möchte mein Leben bestimmen, ich möchte das und das tun, ob Christ oder nicht Christ. Das ist mein Ziel, dem Ziel gehe ich nach. Und wisst ihr, was wir dann beten? Und lieber Vater, bitte komm du mit mir und segne mich. Wisst ihr, was wir dabei tun? Wir sagen, Gott, hier ist mein Plan und es wäre mir recht, wenn du mit mir kommst und mich ein bisschen segnest, damit meine Pläne gut gelingen. Wisst ihr, was da geschieht? Du bist der Meister und Jesus ist der Sklave, der dir dient. Aber Freunde, es ist umgekehrt. Jesus Christus ist der Meister, wir sind der Sklave. Es geht nicht darum zu bitten, Herr Jesus, sei bei mir, der ist sowieso bei dir. Es geht darum nachzudenken, bin ich bei ihm? Darum geht's. Seht ihr, viele Christen glauben, sie haben ein Recht auf Selbstverwirklichung. Und wisst ihr was? Wenn ihnen dann jemand sagt, das musst du aufgeben, dann werden diese Menschen sehr zornig. Denn du hast ihr Recht verletzt, sich selbst zu verwirklichen. Und liebe Christen, ich möchte euch wirklich eins sagen, diese Selbstverwirklichung ist ein absolutes Feindbild zur Bibel. In der biblischen Botschaft geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern darum, dass Christus verwirklicht wird in deinem Leben, nicht du. Der Grund, warum es heute unter Christen fast gleich viele Scheidungen gibt wie unter Nichtchristen, ist der, weil die Christen sich selbst verwirklichen wollen. Und wenn meine Ehefrau mich hindert, damit ich mich selbst verwirklichen kann, dann muss ich mir eine neue suchen. Wenn meine Ehefrau nicht in die Mission gehen will, dann suche ich mir eine, die mit mir geht. Ich muss mich ja selbst verwirklichen. Liebe Leute, dieses Recht müssen wir ablegen, wenn wir in Christus leben wollen. Das Zweite, wir glauben, ein Recht zu haben auf Beziehungen. Wir glauben, ein Recht zu haben auf Freunde. Das müssen meine Freunde sein. Du musst mir zuhören. Du musst bei mir sein. Wir glauben, das Recht zu haben auf eine Ehefrau. Wirklich? Haben wir das? Wir glauben, ein Recht zu haben auf einen Ehemann. Ich habe ein Recht, einmal heiraten zu können. Wirklich? Von wem hast du das Recht? Und wehe Gott, du gibst mir keinen Ehemann, dann werde ich zornig und bitter auf dich und ich verlasse dich sowieso. Weil du, Gott, hast mein Recht verletzt, das ich habe. Liebe Freunde, haben wir ein Recht auf einen Ehemann? Wir glauben, ein Recht zu haben auf sexuelle Befriedigung. Wirklich? Haben wir das? Wer hat dir das Recht gegeben? Von wo hast du das Recht? Dritter Punkt. Wir glauben, ein Recht zu haben auf Besitz. Ich habe das Recht, meine eigene Wohnung zu haben. Ausziehen von meinen Eltern. Ich habe das Recht auf meinen Platz. Wirklich? 100 Quadratmeter natürlich. Ich habe ein Recht auf mein Auto. Wirklich? Unser Besitz ist oftmals nur die Verlängerung, die Erweiterung von uns selbst. Wisst ihr, warum gerade in Deutschland, Österreich ist nicht viel besser, die Männer sind unglaublich mit ihren Autos. Wisst ihr, warum die so zornig werden, wenn du einen kleinen Kratzer in ihr Auto machst? Weil das Auto ist nur eine Verlängerung von ihnen selbst. Und du hast sie selbst angekratzt. Wisst ihr, warum viele Hausfrauen so zornig werden, wenn du ein paar Brösel auf den Boden runterwirfst? Denn die Wohnung ist eine Verlängerung von ihnen selbst. Du hast sie bebröselt. Das ist nicht ganz deutsch, gell? Ich komme ja auch aus Österreich. Wir glauben, ein Recht zu haben auf Besitz. Ich glaube nicht, dass wir das Recht haben. Es kann sein, dass du das Vorrecht hast, etwas zu besitzen. Es kann sein, dass du das Vorrecht hast, verheiratet zu sein. Ich glaube aber nicht, dass wir ein Recht haben. Vierter Punkt. Wir glauben, ein Recht zu haben auf körperliche Gesundheit. Ich habe das Recht darauf, gesund, dynamisch, vital und hübsch zu sein. Und Gott, wehe, ich werde krank, denn dann bin ich zornig. Ich habe nämlich das Recht, jeden Tag in der Früh aufzustehen. Und wir haben so ein Bild von diesen dynamischen Christen, die immer rumhüpfen, immer fröhlich sind. Und ich habe ein Recht, immer lachen zu können. Wirklich? In der Bibel finde ich das zwar nicht, aber die Christen glauben das. Darum gibt es auch heute dieses Health, Wealth, Prosperity Movement. Vor allem von Amerika. Gesund, glücklich und hübsch. Das bist du, wenn du nur genug glaubst. Ich kenne ein Buch, das heißt Jesus Wants You Well. Jesus möchte, dass es dir gut geht. Wirklich? In der Bibel finde ich das nicht, in dem Buch schon. Haben wir ein Recht auf körperliche Gesundheit? Ich glaube nicht. Fünfter Punkt. Wir glauben, ein Recht zu haben. Das sind alles irdische Rechte. Wo ist unsere Staatsbürgerschaft? Wir glauben, ein Recht zu haben auf mentale und emotionale Gesundheit. Wir glauben, dass wir immer mental, emotional uns gut fühlen müssen, okay sein müssen. Und wenn wir es nicht sind, dann sind wir verbittert und zornig, gehen dann zum Psychiater natürlich mit diesen Problemen, weil meine Eltern haben ja verhindert, dass ich mich so entwickeln kann, wie ich sein könnte. Und darum bist du bitter auf deine Eltern, weil du dich nie richtig entwickeln konntest, die haben mich daran gehindert. Du bist zornig auf dein Umfeld, das dich nicht gefördert hat, um der Mensch zu sein, der du heute sein könntest. Und darum bist du verbittert und verärgert und enttäuscht. Weil dein Recht wurde verletzt auf mentale und emotionale Gesundheit. Ich habe eine Frage, haben wir wirklich ein Recht, emotional und mental gesund zu sein? Und wenn, von wo haben wir das Recht? Und von wem haben wir es? Dann hörst du immer das, warum hat Gott das zugelassen? Es könnte alles ganz anders sein, wenn Gott das nicht zugelassen hat. Gott, du hast mein Recht verletzt und darum kannst du mir gestohlen bleiben. Mein Freund hat ein fotografisches Gedächtnis, der liest etwas. Ich muss stundenlang studieren. Ich habe auch eins, hat sich nur nie entwickelt. Dann glauben wir, Punkt 6, Recht zu haben auf Zeit. Ich habe Recht auf meine Zeit. Und ich weiß sogar in theologischen Seminaren wird oftmals geschult, lass dich ja nicht zu sehr einspannen. Du hast Recht auf deine Zeit. Liebe Leute, in der Bibel finde ich das nie. Wir haben kein Recht auf unsere Zeit. In Upward Bound, in unseren Sommerprogrammen, da nehmen wir den Leuten immer die Uhren weg. Wenn wir da in die Berge gehen, so eine Woche, die haben keine Uhren. Manche werden ganz kribbelig, die werden ganz verrückt. Denn sie haben ein Recht zu wissen, wie spät es ist. Frage sie wirklich, von wo hast du das Recht? Wir glauben, alles Rechte zu haben. Und wenn diese Rechte jemand verletzt, dann werde ich verärgert, bitter und zornig. Siebter Punkt. Wir glauben, ein Recht zu haben auf Komfort und Bequemlichkeit. Ich habe das Recht, mich wohlzufühlen. Ich habe das Recht darauf, dass in diesem Raum die richtige Temperatur herrscht und wenn es hier zu kalt ist, komme ich sowieso nie mehr nach Liebenzell. Weil ich habe ein Recht darauf. Bei unseren Bergfreizeiten, da sind wir oft mal 6, 7 Tage unterwegs und da ist keine Dusche und nichts. Da werden auch manche ganz wütend. Ich habe ein Recht auf eine Dusche und jetzt, sage ich, wenn du eine findest, dann geh dich duschen. Liebe Leute, wir haben das Recht nicht. Du kannst sein, dass du das Vorrecht hast, eine Dusche zu genießen, aber wir haben nicht das Recht. Punkt 8. Wir glauben, wir haben ein Recht, anerkannt zu sein. Und das ist dann, wenn man hört, oh, die haben sich nicht einmal bei mir bedankt. Ich habe so viel gemacht auf diesem Jugendtag. Ich war von früh bis spät beschäftigt, die haben nicht mal Danke gesagt. Mein Recht wurde verletzt, Anerkennung zu bekommen. Und sogar die Bäume sollten in die Hände klatschen, wenn wir etwas Gutes tun. Punkt 9. Wir glauben, ein Recht zu haben auf Verständnis. Dann wisst ihr was, Christen sind da besonders gut. Die glauben, das Recht zu haben, verstanden zu werden, ohne dass sie ihr Anliegen bekannt machen. Wir haben Bibelschüler, die kommen dann zu mir und sagen, du verstehst mich ja nicht, du weißt ja nicht, wie schlecht es mir geht. Habe ich gesagt, hast du mir gar nicht gesagt. Ja, du sollst es irgendwie fühlen. Sein Recht wurde verletzt, nicht verstanden zu werden. Denn er glaubt ja, ein Recht zu haben. Er hat ja bezahlt für Bibelschule, da muss ich auch verstehen, was er für ein Problem hat. Und dann keiner versteht mich. Wenn du nur wüsstest, welche Schmerzen ich erleide, ja, dann red mal drüber. War gerade vor ein paar Wochen eine Nachbarin besucht, deren Enkel 20 Jahre hat Krebs. Und die hat mir auch gesagt, ja, ich habe so oft gewartet auf deinen Besuch. Mir ging es so schlecht und du kamst nicht. Ich habe gesagt, hast du ein Telefon? Ja. Ich habe gesagt, weißt du meine Nummer? Ja. Warum rufst du nicht an? Weiß nicht, aber du kommst nicht. Wisst ihr, es ist wirklich, es ist manchmal fantastisch unter Christen, man fühlt sich verletzt, aber man redet gar nicht drüber. Erwartet einfach, dass es so ist. Wenn es dir körperlich schlecht geht, wartest du in deiner Wohnung, bis der Doktor vorbeikommt. Und wenn er nicht kommt, dann hat er dein Recht verletzt, dich zu betreuen. Wenn es dir körperlich schlecht geht, was tust du? Du gehst zum Arzt. Das ist eine ganz logische Sache. Aber Christen glauben, man muss ja alles verstehen, aber man braucht gar nicht drüber reden. Der Heilige Geist wird es euch schon zeigen. Wir glauben, wir haben ein Recht, nächster Punkt, auf Gerechtigkeit. Wir hatten auch heuer im Sommer wieder ein paar Teilnehmer und als wir ihnen die Uhren weggenommen haben, wir sagen ihnen nie, was wir morgen tun. Die wissen immer nur, was wir die nächste Stunde tun. Denn so geht es uns auch mit Christus übrigens. Weißt du, was Christus mit dir nächstes Jahr vorhat? Gehst du trotzdem mit ihm? Sieh dir, das ist Leben mit dem lebendigen Gott. Aber es gibt ein paar, die sagen, wir werden so unanständig behandelt hier. Man sagt uns nicht, was morgen kommt. Das ist nicht gerecht. Ich habe ihr Recht verletzt, gerecht behandelt zu werden. Liebe Leute, das ist eine Illusion. Wir wissen, in diesem Leben gibt es jeden Tag eine Sache, die nicht gerecht ist und die dir widerfährt. Und übrigens, fast jeden Tag behandelst du irgendjemand ungerecht. Wir haben kein Recht auf Gerechtigkeit. Wir haben nicht ein Recht, immer anständig behandelt zu werden. Das Recht haben wir von niemand bekommen. Und wenn du glaubst, dieses Recht zu haben, und jemand sagt etwas Unanständiges zu dir, dann bist du zornig. Und dann bist du enttäuscht und du wirst ein bitterer Mensch. Weil du auch an deine irdischen Rechte klammerst. Das nächste ist, wir haben Glauben, ein Recht zu haben auf Sicherheit. Wir glauben, das Recht zu haben, immer und überall behütet zu sein. Alles muss so gemacht werden, damit mir ja nicht geschehen kann. Und ich nehme oft das Beispiel, aber in Amerika ist das extrem. Wenn du durch die Stadt gehst und ein Kanaldeckel steht so weit vor und du stolperst darüber, ist nicht deine Schuld, ist die Schuld der Stadtverwaltung, die muss den Kanaldeckel etwas tiefer setzen. Denn es muss ja alles so gemacht sein, dass mir nichts passieren darf. Alles muss sicher sein. Und wir glauben, ein Recht zu haben auf Sicherheit. Liebe Leute, von wo habt ihr dieses Recht? Ich verstehe das gar nicht. Ich lese das nirgends. Und als letztes, wir glauben, ein Recht zu haben auf Leben an sich. Wir glauben, ein Recht zu haben zu leben und möglichst 80 Jahre lang oder noch darüber. Ich habe eine Frage, hast du wirklich ein Recht zu leben? Wir haben ein unheimliches Vorrecht, leben zu dürfen. Aber Freunde, ich glaube nicht, dass wir ein Recht darauf haben. Wir glauben auch, dass unsere Ehefrau 80 Jahre alt werden muss und wenn sie mit 30 stirbt, dann werde ich bitter, denn Gott hat das Recht verletzt, mich leben zu lassen oder meinen Ehepartner. Wir glauben ein Recht darauf zu haben, dass unsere Kinder groß werden müssen, nie verunglücken dürfen, dass wir sie verheiratet und wahrscheinlich noch pensioniert sehen. Liebe Leute, das Recht haben wir nicht. Es kann sein, dass du das Vorrecht hast, Kinder zu haben, aber du hast kein Recht auf sie. Wir haben kein Recht auf Leben. Der Mensch glaubt, er hat das Recht auf alles. Du kannst nicht mal die Luft machen, die dich am Leben hält. Aber wir glauben, die meiste zu sein. Liebe Leute, das ist irdisches Denken. Ich möchte mit euch nun kurz herausfinden, was sagt die Bibel zu unseren Rechten? Wie sieht es eigentlich aus? Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, wiederum schlagt auf Römer Kapitel 14. Ich möchte ein bisschen mit euch erkunden, was die Bibel sagt zu unseren Rechten auf der Erde. Römer Kapitel 14, der Punkt 1. Alle unsere Rechte sind aufgekauft worden am Kreuz auf Golgatha. Römer 14, Vers 7, da lesen wir, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn, nicht uns selbst. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Freunde, wir leben nicht für uns selbst, wir leben nicht, um uns selbst zu verwirklichen. Wir leben, um den Herrn zu verwirklichen. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 19. 1. Korinther 6, Vers 19. Da sagt Paulus Folgendes. Oder wisst ihr nicht, ich liebe immer das, wisst ihr nicht, Hans-Peter, weißt du nicht, hast du vergessen? Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Ich habe Neuigkeiten. Du gehörst nicht dir selbst. Ob du 10, 12, 20 oder 50 Jahre alt bist, du gehörst nicht dir selbst. Du bist erkauft worden. 2. Korinther 5, 15. Lesen wir Folgendes. 2. Korinther 5, 15. Und für alle ist er gestorben, damit. Wozu ist er gestorben? Damit. Die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Für wen leben wir? Nicht für uns selbst, sondern für den, der uns gestorben und auferweckt worden ist. 2. Petrus Kapitel 2 Vers 1, noch ein letzter Vers dazu. 2. Petrus 2 Vers 1, da lesen wir Folgendes. Und da sagt er: Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden. Wie führen die falschen Lehrer falsche Lehren ein? Indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Freunde, wir sind erkauft. All deine Rechte, die wir glauben zu haben, sind aufgekauft worden auf Golgatha. Punkt 2. Alle unsere Rechte sind nicht nur aufgekauft, sie sind übergeben worden oder werden übergeben in der Nachfolge Jesu. Matthäus Kapitel 10, da sagt der Herr Jesus ganz schön harte Worte. Hört bitte gut zu. Das sind nicht meine Worte, das ist nicht meine Idee. Der Herr Jesus, Matthäus 10, Vers 32, sagt Folgendes. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der im Himmel ist. Geh runter zu Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, Selbstverwirklichung, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Im Lukas Kapitel 14 sagt er es noch etwas klarer. Lukas 14 und Vers 25. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Natürlich wissen wir von der Heiligen Schrift, dass wir Vater und Mutter ehren, dass wir Geschwister lieben sollen. Was Jesus hier sagt ist, meine Nachfolge, meine Jünger, eure Liebe zu mir muss so groß sein, dass eure Liebe zu deiner Frau, zu deinen Eltern wie Hass erscheint. Er stellt nur einen Vergleich dar. So völlig müsst ihr mir ergeben sein. Und wenn ihr das nicht seid, könnt ihr nicht meine Jünger sein. Wie viele Rechte haben wir noch? Sieht nicht gut aus. Alle unsere Rechte werden übergeben in der Nachfolge. Und jetzt Punkt 3. Bis jetzt ist ganz schön deprimierend. Gell? Ich weiß. Bitte wundert euch nicht, wenn die anfängliche Erfahrung mit Jesus Christus eine sehr schmerzhafte ist. Das ist so. In Punkt 3, wenn wir lernen, alle die Rechte, die wir glauben zu haben, Gott unterzuordnen, dann kann Gott diese Rechte zurückgeben als Segnungen. Im Hebräer Kapitel 11, da lesen wir von diesen ganzen Heiligen, die großen Glauben hatten und so weiter. Und da ist ein Satz, der ist mir erst gestern aufgefallen, muss ich euch eingestehen. Im Hebräer Kapitel 11 und Vers 13, er spricht von Abraham und von Noah. Da sagt er, diese alle sind im Glauben gestorben, haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie nur von Ferne und begrüßten sie und bekannten, was bekannten sie? Dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde sind. Die haben erkannt, auf der Erde habe ich keine Rechte. Wisst ihr was? Wenn ein Mensch ein Recht auf einen Sohn hatte, dann war es Abraham. Als Abraham 65 Jahre alt war, hat Gott zu ihm gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne im Himmel, wie der Sand am Meer. Jetzt war dieser arme Abraham 120 Jahre, hat einen Sohn. Wenn irgendjemand ein Recht hat, einen Sohn zu haben, war es Abraham. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn für mich opferst. Und Abraham glaubt Gott. Er sagt, Gott, du hast mir viele Söhne versprochen. Jetzt habe ich einen und den willst du haben. Aber Gott, das ist dein Problem. Du musst ihn halt wieder von den Toten auferwecken. Nicht mein Problem, nicht sein. Und im Glauben opfert Abraham Isaak. Er gibt sein Recht auf. Und was geschieht dann? Gott retourniert dieses Recht mit tausend und Milliarden Segnungen. Du und ich dürfen immer noch Nachkommen Abrahams. Das ist sein Segen von seinem Gehorsam. In Philipper 3 ist Paulus, der alle seine Rechte aufgibt. Hier zählt Paulus seine Rechte auf. Er sagt folgendes, Philipper Kapitel 3, er sagt, ich könnte Vertrauen auf mein Fleisch haben, auf meine Person. Das ist Philipper 3, Vers 4. Wenn irgendein anderer glaubt, auf Fleisch vertrauen zu können, auf seine Person, dann habe ich noch mehr. Ich habe mehr Rechte als ihr alle. Dann zählt er seine Rechte auf. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, den Eifer nach ein Verfolgter, der Gemeinde der Gerechtigkeit, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Ich habe alle Rechte. Und wisst ihr, was er dann sagt? Aber was auch immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust. Um die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Seht ihr, als Paulus in der Lage war, alle seine Rechte aufzugeben, wisst ihr, was er gewonnen hat? Christus. Seine Staatsbürgerschaft in Jesus zu sein und er in ihm. In Matthäus 19, da sagt Petrus, Superfreund, redet immer, wann er nicht soll. Aber in Matthäus 19, da sagt er, da antwortete Petrus und sprach zu Jesus, siehe, Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns werden? In anderen Worten, Jesus, ich habe alles verlassen, was bekomme ich dafür? Und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, das bist du und ich, ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, der wird es 100-fach empfangen. Liebe Freunde, ich stehe heute als ein lebendiger Beweis vor euch. Und ich muss sagen, ich muss diese Bibelstelle revidieren. Ich habe nicht 100-mal empfangen, ich habe 1000-fach empfangen. Wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir alles aufgeben, um Christus zu gewinnen, wirst du nie zu kurz kommen. Gott ist in keinem Menschen ein Schuldner. Zum Schluss nun, wie sollen wir nun mit unseren Rechten umgehen als himmlische Staatsbürger? Und ich möchte euch jetzt bitten, einfach ehrlich zu sein zu euch selbst. Wir haben die Rechte durchbesprochen. Und es ist mit großer Wahrscheinlichkeit, dass fast jeder von uns an irgendeinem dieser Rechte festgehalten hat und festhält. Ich möchte euch eins sagen, ich predige ganz selten zu Leuten, aber ich predige immer zu mir. Nach so mancher Predigt gehe ich auf mein Zimmer, falle auf meine Knie und tue Buße. Ich predige immer zu mir selbst. Aber ich bin fast überzeugt, weil ihr seid nicht viel anders als ich, dass ihr an manchen Rechten festklammert, dass du vielleicht böse, verärgert, enttäuscht bist, weil irgendein Recht verletzt ist oder wurde. Nun, was sollen wir jetzt tun? Wenn du frei sein möchtest, in Christus, wenn du bereit bist, das alte Bürgerrecht aufzugeben, um das himmlische Bürgerrecht zu genießen, und morgen Nachmittag reden wir von den Rechten, die wir bekommen haben. Wenn du die himmlischen Rechte genießen möchtest, dann musst du Buße tun und deine Rechte, die auf der Erde sind, ablegen. Ansonsten bist du nicht frei. Nun, was können wir tun? Nochmal zum Schluss drei Punkte, und das ist es dann. Viele Punkte, normal mache ich das schon gar nicht, weiß gar nicht, warum heute so viele Punkte da sind. Erstens, identifiziere das Recht, das du glaubst zu haben. Und ich bitte dich, das jetzt zu tun. Und wisst ihr, was hier beginnt? Ich nenne das die innere Turbulenz. Hier wird es unangenehm. Denn Sünde bekennen macht sich immer hässlich. Übrigens, ich bitte euch, die Bibel ruft uns nicht auf, Fehler zuzugeben. Die Bibel ruft uns auf, Sünde zu bekennen. Das ist ein großer Unterschied. Ich zeige euch den Unterschied. Wenn du zu mir kommst und sagst, weißt du was, ich habe gestern meine Mutter verloren. Tut mir so leid. Dann werden alle sagen, wow, der ist aber mutig. Der traut sich zuzugeben, dass er mal gelogen hat. Fehler zugeben macht dich schön. Aber das ist nicht, was die Bibel fordert. Das ist nicht, was Christus fordert. Christus fordert, Sünde zu bekennen. Wisst ihr, wie das lautet? Wenn du kommst und sagst, weißt du was, ich bin von Natur aus ein Lügner. Ich lüge. Ich brauche Errettung. Seht ihr, wie Sünde dich hässlich macht? Und das ist die innere Turbulenz. Wenn du an Rechten festgehalten hast und du diese Rechte nun bekennst, da beginnt eine innere Turbulenz. Das ist nämlich, hat das mit etwas anderes zu tun. Wenn du alle deine Rechte losgibst, weißt du, was geschieht? Du stehst völlig hilflos, völlig haltlos da. Du hast keine Rechte mehr, an denen du dich halten kannst. Wir machen immer das Abseilen beim Klettern, raufklettern, abseilen. So eine Wand runter, 20 oder 50 oder 100 Meter, das ist egal. Die Wand soll nur nicht höher sein, als das Seil lang ist. Aber wisst ihr, was interessant ist? Oben bei der Kante, da lassen sie sich raus. Ich erkläre ihnen, das Seil hält 2.500 Kilo und die sagen alle, ja, das glaube ich. Dann frage ich, wie schwer bist du? 70 Kilo. Glaubst du, dass es hält? Ja, glaube ich. Hüpf runter. Aber die hüpfen nicht. Wisst ihr, wie schwer es ist, am Anfang über die Klippe zu gehen und dann loszulassen? Die halten sich an allem, was sie kriegen. Und ich sage das immer, was passiert immer wieder, wenn sie meine Haare kriegen, dann werde ich immer wütend, dann haue ich sie runter. Und wisst ihr, was sie dann erleben? Wenn sie so runtergehen, zittern an allem festhalten und dann wird ihnen zu anstrengend, die Kraft lässt nach und dann hängen sie im Seil und dann sagen sie, oh wow, das hält wirklich. Die sind total überrascht, dass sie noch nicht tot sind. Sie haben aber gerade vorhin gesagt, dass sie glauben, dass das Seil 2.500 Kilogramm hält. Aber jetzt sich wirklich einzulassen auf das, was ich glaube, das ist hart. Und weißt du, du kannst noch so viel über Jesus glauben. Du kannst glauben, dass er dein Leben lenkt, dass er Liebe zu dir, dass er aufpasst auf dich. Das wird sich nur zeigen, wenn du dich fallen lässt, ohne ein einziges Recht in deiner Hand zu halten. Dich fallen lassen in die Hand Gottes und dann erleben, Jesus lebt wirklich. Ich habe einige Mitarbeiter, die predigen Jesus jeden Tag. Sehr gut sogar, die wissen viel über Jesus, aber wisst ihr was, sie kannten Jesus nicht. Und sie haben eines Tages festgestellt, mein Glaube ist nur Theorie. Und weil es nur Theorie ist, kann Gott gar nicht leben. Und sie haben deren Glauben den Rücken zugewandt. Wisst ihr warum? Weil sie noch nie den Mut hatten, sich völlig fallen zu lassen. Und wenn du das tust, weißt du, was du erlebst? Was du erlebst? Dass Jesus sich momentan beste Gesundheit erfreut. Jesus ist nicht im Grab, er ist nicht krank, er ist gesund und lebt und er hat dein Leben in der Hand. Jetzt ist die Frage, wagst du den Absprung? Wenn du an einem Recht festklammerst, weißt du, was du zu Jesus sagst? Jesus, in dem Punkt vertraue ich dir nicht. Und weißt du, was du damit sagst? Jesus, du bist ein Lügner. Denk mal drüber nach. Das ist die innere Turbulenz, alles loszulassen. In Hosea Kapitel 6, wisst ihr, was da steht? Gott verwundet, um zu heilen. Gott verwundet. Aber du musst die Verwundung zulassen, damit er auch heilen kann. Wenn du die Verwundung nicht zulässt, bleibt die Wunde geschlossen und das Geschwür bleibt. Wage es, um Jesu Willen, dich verwunden zu lassen. Das Zweite, also erstens, identifiziere dein Recht, das du glaubst zu haben. Zweitens, nimm dieses Recht und übergib es Jesus. Ich nenne das Gebet der Übergabe. Alle Rechte völlig loszulassen und keine Sicherheit mehr zu haben, außer Jesus allein. Übergib es. Und das Dritte, entschließe dich, Gott zu danken, was auch immer die Konsequenz dieser Entscheidung sein wird. Entschließe dich, Gott zu danken, was auch immer die Konsequenz dieser Entscheidung sein wird. Denn weißt du, wenn du das tust, dann betrittst du gefährlichen Boden. Dann hat Gott plötzlich die Freiheit, mit dir alles zu tun. Aber wisst ihr was? Das ist so spannend. Der Meyer Ian Thomas, das ist der Gründer der Fackelträger, ein alter Mann jetzt, 86 Jahre, hat vor 10 Jahren zu mir gesagt, Hans-Peter, wenn du alles aufgibst und erkennst, dass Jesus in dir lebt und ihn Herr sein lässt, geschehen Dinge in deinem Leben, die du in deinen wildesten Träumen nie erträumt hättest. Damals habe ich geglaubt, das sind schöne Worte von einem lieben alten Mann. Heute weiß ich, es ist Realität. Wenn du alle Rechte aufgibst und Gott das Recht gibst, über dich zu herrschen, dann wird es spannend, denn dann hast du keine Ahnung, was er mit dir morgen vorhat. Und wisst ihr, was es zugleich wird? Sehr entspannend. Denn du musst nicht mehr für Jesus leben, er lebt mit dir und in dir durch dich. Er ist deine Kraft. Ich möchte euch jetzt ermutigen, noch ein paar Minuten haben wir Zeit, dass du dein Recht identifizierst. Kann sein, dass einige hier sitzen, die noch immer ihr Leben gar nicht Jesus gegeben haben. Damit sagst du, Gott, ich habe das Recht auf mein Leben, es selbst zu bestimmen und ich möchte nicht, dass du mir in den Weg kommst. Ich möchte etwas sagen, du kannst nicht mal die Luft machen, die du atmest. Wenn Gott dir die Luft nicht gegeben hätte, würdest du auf der Stelle tot sein. Freund, du hast kein Recht auf dein Leben, das ist ein Vorrecht. Das Einzige, was du tun kannst, ist, es dem zurückzugeben, der es dir geschenkt hat. Übergib dieses Recht an dich selbst, an den Herrn Jesus. Kann sein, dass es wieder der erste Schritt ist heute Abend.
Das ist die Hochzeit. Aber dann beginnt das Eheleben. Manchmal ganz schön hart. Aber wunderbar. Ich bin jetzt 12 Jahre verheiratet. Das wird jedes Jahr schöner. In 20 Jahren halte ich das gar nicht mehr aus. Unser Herr Jesus hat vor 2000 Jahren alle seine Rechte im Himmel aufgegeben und ist Menschensohn geworden. Die Frage ist, bist du nun bereit, alle deine irdischen Rechte aufzugeben? Um Jesu willen. Er hat es für dich getan. Er ist bereit. Er wartet. Im Hebräer steht, heute, wenn ihr meine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag der Übergabe. Warum gibst du nicht dein Recht und deine Rechte heute? Heute, wenn ihr meine Stimme höret, verstocket eure Herzen. Ich möchte nun mit euch beten. Und die kleinen gelben Mäuschen werden dann hier vorne sein. Und ich ermutige euch, wenn jemand heute Abend einen bedeutenden Schritt der Entscheidung macht, es sei, dass du kein Christ bist und dein Leben Jesus tust. Sei es, dass du Jesus bereits kennst, aber keine Freiheit hast, weil du an deinen Rechten festhältst. Wenn du eine Entscheidung triffst, ich bitte dich, teile es irgendjemand mit. Und wenn du keinen Freund hier hast, dann such uns auf, ich bin auch hier. Wir möchten gern mit euch beten, euch helfen, Ratschläge geben. So möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, welch ein Vorrecht es ist zu leben. Herr, ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass ich überhaupt leben darf. Es ist ein reines Geschenk von dir. Und darum, lieber Vater, gebührt die Ehre dir alleine. Darum soll auch mein Leben dir alleine gehören und sonst niemand. Herr, ich bete für jene, die heute Abend hier sind und den ersten Schritt der Eheschließung, der Gemeinschaft mit Gott noch nie gemacht haben. Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist ihnen klar zeigt, dass du sie bedingungslos liebst und annimmst, so wie sie jetzt sind. Herr, du hast dich für uns gegeben. Wir wollen nun uns an dich zurückgeben, damit wir in der Gemeinschaft mit dir wieder leben können. Herr, ich bete für mich selbst und für jene, die dich vielleicht schon über kurz oder lang kennen, die mit dir unterwegs sind, die aber noch immer an Rechten festhalten. Herr, vielleicht halten wir noch fest, daran uns selbst zu verwirklichen. Vielleicht glauben wir, das Recht zu haben auf Ehefrau oder Ehemann. Vielleicht glauben wir, das Recht zu haben auf Zeit. Herr, vergib uns. Wir haben gesündigt, denn es ist dein Leben und deine Zeit. Herr, wir wollen dir all diese Rechte übergeben. Und wir wollen frei sein. Wir wollen dir die Freiheit geben, damit du diese Rechte uns zurückgeben kannst als Segnungen. Herr, vergib uns, dass wir immer wieder glauben, du missbrauchst uns. Vergib uns, dass wir immer wieder dir misstrauen. Und dass wir immer wieder glauben, klüger zu sein als du. Vater, vergib. Vergib die Arroganz. Vergib den Stolz, der auch in mir ist, Vater. Und ich möchte lernen, täglich meine Rechte dir zu geben, damit du Freiheit hast zu segnen. Herr, ich möchte lernen, mein Leben zu verlieren, auf dass ich es gewinne. Ich möchte ein Jünger Jesus sein. Herr, ich bete für diese lieben Leute, dass keiner von ihnen im Misstrauen an seinen Rechten festhält, sondern dir es bereitwillig gibt. So lege ich dir diese Zeit hin und bitte, dass jeder ehrlich ist mit sich selbst. Herr, ich bete, dass wir mutig sind, indem wir dir mehr glauben als dieser Welt.